Hast du gewusst, dass die Automarken Toyota und Honda nach Reis benannt sind? Toyota heißt nämlich übersetzt so viel wie reichhaltiges Reisfeld und Honda bedeutet das wichtigste Reisfeld. Mit diesem Food Fact begrüße ich dich zu einer weiteren Folge von Food Fact Stories. Mein Name ist Magdalena und mit diesem Podcast möchte ich dir einen Blick hinter die Kulissen der Lebensmittelherstellung bieten. Expertinnen und Experten aus der Lebensmittelbranche erklären dir in jeder Folge ein bestimmtes Lebensmittel im Detail. Und das alles unter dem Motto From Farm to Fork. So kannst du am Ende jeder Folge die Qualität eines Lebensmittels besser bewerten und vielleicht schon bei deinem nächsten Lebensmitteleinkauf eine bewusstere Kaufentscheidung treffen. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Lebensmittel, das die meisten von euch wahrscheinlich mit asiatischen Ländern in Verbindung bringen, aber jeder von euch schon mal gegessen hat. Es ist nämlich der Reis. Und warum der Reis nicht nur in Asien oder Italien oder Spanien angebaut werden kann, sondern auch in Österreich, das wird uns heute der Gregor Neumeier erzählen. Herzlich willkommen, Gregor.
Hallo, grüß dich, servus.
Freut mich sehr, dass du mir ein Interview gibst. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ich bin der Gregor Neumeier. Ich bin gestern 32 geworden.
Gratulation.
Führe seit 2016 meinen elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb in Gerersdorf bei Wien. Bin vom Hauptberuf aber was ganz was anderes. Ich habe also Wirtschaftsinformatik studiert und arbeite derzeit in der Softwareentwicklung für einen Versicherungskonzern. Und führe eben aber seit 5 Jahren im Nebenerwerb den Betrieb meines Vaters oder meiner Familie weiter in Gerersdorf. Habe 2 Kinder, habe eine Frau und gehe gern Skifahren, das passt gut zum jetzigen, also Snowboarden eigentlich, gern Skitouren, langlaufen und freue mich, dass ich dir heute und deinen Zuhörern heute etwas über Reisanbau in Österreich erzählen darf.
Ganz kurz zu deiner Marke. Hast du ja sozusagen die Marke Österreis entwickelt. Das ist schon mal ein super genialer Name, wie ich finde. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, Reis in Österreich anzubauen?
Also ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Also ich habe Landwirtschaft von klein auf mitbekommen. Der Betrieb bei uns war aber nie so strukturiert, dass wir Direktvermarktung gemacht hätten. Also wir haben einfach für große Genossenschaften produziert, Getreide, Zuckerrüben, Mais, also klassischen Ackerbau. Und wie mich mein Vater 2015 gefragt hat, hey, möchtest du den Betrieb übernehmen? Habe ich gesagt, du ja, kann ich mir schon vorstellen, aber ich will was machen und ich will was produzieren, was ich direkt an einen Konsumenten absetzen kann. Und habe da einfach Alternativen ein bisschen überlegt, was man da tun könnte. Die Idee an sich für den Reis war dann wirklich eine besoffene Geschichte, muss man sagen. Also ich war in Wien in einem Pub und habe dann Berufskollegen, also auch einen Landwirten aus Oberösterreich kennengelernt in meinem Alter. Und wir haben nach ein paar Bier uns gut verstanden, wir haben uns dort kennengelernt. Und er hat gesagt, erst, ich wollte immer schon einen Reis abbauen. Und ich habe gesagt, du bist so ein Trottel, das geht ja gar nicht. Haben aber dann recherchiert und 2015 das erste Mal dann auch Reis angebaut. Und so ist eigentlich die Idee entstanden.
Man sagt das so schön, vom Reben kämen die Leute zusammen.
Absolut. Also das ist ganz wichtig, dass in meinem Leben, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und das hilft mir nicht nur jetzt bei Österreich oder sonst überall, wenn man mit Menschen spricht und sich unterhält. Es entstehen die skurrilsten Ideen, aber es entstehen auch wirklich Ideen, die lange bleiben.
Sehr schön. Jetzt die erste Frage gleich an dich. Was ist eigentlich Reis? Klingt jetzt nach einer banalen Frage, aber ich möchte es einfach nochmal abklären für diese Folge, weil es ja am Ende des Tages bei dieser Folge auch um Reis geht.
Also Reis ist ein normales Getreide, ein Süßgras, das spezielle Standortansprüche hat. Es ist ein wärmeliebendes Getreide und ein wasserliebendes Getreide. Das unterscheidet es ein bisschen von den Getreidesorten, die wir bei uns sonst heimisch sind. Ist einfach der Standortanspruch ein anderer. Er braucht höhere Temperaturen, der Reis braucht mehr Wasser. Aber ansonsten ist es ein normales Rispengetreide, wie jedes andere Getreide auch.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir von der Reispflanze immer irgendwie was Besonderes vorgestellt, weil wir es einfach nicht kennen in Österreich, so wie es auf den Feldern wächst. Wie funktioniert jetzt der Reisanbau? Welche Methoden gibt es da prinzipiell?
Also wenn man an Reis denkt, dann denkt man Asien, denkt an geflutete Reisfelder, an Wasserbüffel und Strohhut. Das ist an sich auch ein richtiges Bild. Also 80% des Reises auf der Welt werden geflutet, also stehen dauerhaft im Wasser. Das nennt man Nassreisproduktion. Die Nassreisproduktion oder das Fluten der Felder, der Hauptgrund dafür ist gar nicht jetzt, weil der Reis im Wasser stehen müsste, ja, sondern man macht sich das zunutze, dass der Reis im Wasser stehen kann. Und das können nicht viele Pflanzen. Man kennt das daheim, wenn man was zu viel gießt, wird es auch hin. Dem Reis macht das nichts. Der kann wachsen, obwohl die Wurzeln dauerhaft mit Wasser bedeckt sind. Und das macht man sich zunutze, weil man dadurch andere Pflanzen nicht, also Unkraut nicht entfernen muss, weil das durchs Wasser schon unterdrückt wird. Dadurch ist Nassreisanbau de facto wirtschaftlicher, weil die Produktionskosten niedriger sind. Und auf der anderen Seite, das ist der zweite Grund für die Nassreisproduktion, Reis ist eine wasserliebende Pflanze. Je mehr Wasser, desto höher die Erträge. Das heißt, an sich hat man im Nassreisanbau den Vorteil, deswegen wird auch Reis meistens so produziert, höherer Ertrag, geringe Produktionskosten. Aber man kann dem Reis auch das Wasser wegnehmen, unter Anführungszeichen. Das nennt man dann Trockenreisanbau. Das heißt, der Reis steht im Trockenen, so wie bei uns jedes Getreide auch. Und das funktioniert auch, ist derselbe Reis. Ist aber nicht geflutet. Das sind die anderen 20% auf der Welt. Heißt auch Bergreis, also Trockenreis wird dort angebaut, wo man nicht fluten kann. Erst entweder, weil man das Wasser nicht hat oder weil sozusagen einfach die geologischen Gegebenheiten noch nicht sind, weil es einfach am Hang wächst und man jetzt keine Terrassen baut, wie zum Beispiel in Asien. Der Trockenreisanbau ist das, was wir machen in Österreich, was auch in Österreich möglich ist, hat die Nachteile, was der Nassreisanbau als Vorteil hat, nämlich er hat einen niedrigeren Ertrag, ungefähr ein Viertel niedriger, 1:4, ja, ein Drittel, Viertel weniger und höhere Produktionskosten, weil der Reis ist eine sehr schwache Kulturpflanze, das heißt, er kann eben, wenn es das Wasser nicht für ihn macht, das Unkraut nicht unterdrücken und nicht verdrängen, deswegen muss man das händisch machen, beziehungsweise mechanisch und dadurch ist die Produktion ein bisschen teurer wie im Nassreisanbau. Also das sind sozusagen die Unterschiede. Aber der Trockenreisanbau, das ist auch vielleicht interessant, hat auch Vorteile. Nicht, dass er jetzt nur in Österreich geht, ja, das ist auch ein Vorteil. Aber der Hauptvorteil ist ein gesundheitlicher, nämlich Nassreis. Also Reis an sich, gibt es auch immer wieder Warnungen von der WHO, man soll nicht zu viel Reis konsumieren, lagert stark Arsen ab. Durch das dauerhaft geflutete Feld wird das Arsen aus dem Boden ausgeschwemmt und lagert sich dann im Reiskorn ab. Das gibt's im Trockenreisanbau nicht. Und der Trockenreis ist komplett arsenfrei.
Jetzt habt ihr vor 5 Jahren eben angefangen, Reis anzubauen. Was waren da noch Schwierigkeiten, abgesehen davon, dass man ja kein Wasser verwenden kann?
Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war mal ganz schwer, überhaupt Wissen zu bekommen, wie Reisanbau im Trockenreisanbau funktioniert. Weil es in Europa zwar Reisanbau gibt, aber das alles Nassreis ist. Es gibt nicht großflächig irgendwo Trockenreisanbau in Europa und auch eben ganz wenig auch weltweit. Das heißt, das Wissen überhaupt zu bekommen, war fast unmöglich. Wir mussten eigentlich über die Jahre das Wissen selbst aufbauen. Wir haben von Anfang an, das war uns schon wichtig, ganz stark mit Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet, also mit der BOKU, mit der AGES, mit denen wir heute noch arbeiten, um eben gleich von Anfang an Wissen aufzubauen und zu vernetzen mit Forschungseinrichtungen auf der Welt, wo man halt was lernen können. Das war sicher die größte Herausforderung zu Beginn, mal zu schauen, wie funktioniert das überhaupt. Und 2015, wie wir das erste Mal anbaut haben, haben wir nichts gewusst. Gar nichts. Also wir haben das Saatgut bekommen, das war damals italienische Reissorten und wir haben es halt einfach gemacht. Auch nach 5 Jahren, heute, wenn ich mit meinem Vater am Feld stehe, sagen wir immer noch, wir wissen nicht viel, aber wir wissen schon ein bisschen mehr zumindest. Das ist in der Landwirtschaft oft so.
Mehr als die meisten in Österreich.
Wahrscheinlich, ja. Also der Wissensaufbau war eine Riesenherausforderung. Und das ist auch heute eigentlich noch der wichtigste Punkt, an dem wir arbeiten, nämlich diese Sorten zu finden, Reissorten zu finden und eine Anbaumethode, die bei uns nachhaltig und wirtschaftlich funktioniert.
Wie viele Reissorten gibt es circa?
In Europa gibt es 360 zugelassene Reissorten, also relativ viele. Mhm. Weltweit, ich kann es da nicht sagen, ich glaube auch Reis ist das am meisten angebaute Getreide, also es gibt sehr, sehr viele wahrscheinlich. Es gibt auch Hybride, es gibt gentechnisch veränderte, also da gibt es alles. In Europa gibt es eben so circa 360 zugelassene Reissorten. Nur da darf man jetzt nicht also aus Konsumentenbrille sozusagen das betrachten. Da gibt es drei große Unterscheidungen. Wenn man jetzt als Konsument Reis kauft, dann gibt es also Lang-, Mittel- und Rundkornreis. Diese 360 Reissorten sind halt einfach Sorten, die sich pflanzenphysiologisch unterscheiden. Ja, der Reis an sich ist immer ein Reisenormaler, der da rauskommt.
Wenn wir jetzt gleich auf die Reissorten zu sprechen kommen, ich bin leidenschaftliche Sushi-Esserin und Sushi-Köchin und ich stelle mir immer die Frage und vielleicht einer oder eine da draußen auch, Sushi-Reis ist ja prinzipiell ein Rundkornreis. Werde ich da ein bisschen vom Marketing verarscht, wenn da steht Sushi-Reis und es ist eigentlich ein banaler Rundkornreis, der einfach teurer verkauft wird? Kann man das so sagen?
Da bin ich jetzt wahrscheinlich zu wenig Experte. Mhm. Ich kann es aus einer anderen Richtung versuchen zu beantworten. Also wir arbeiten mit Sushi-Köchen zusammen. Und ein Sushi-Koch hat mir mal gesagt, ich würde gerne deinen Reis ausprobieren. Und mein Reis ist ein Mittelkornreis. Mhm. Und er hat dann eine Blindverkostung gemacht mit italienischem Rundkornreis, mit japanischem Sushi-Reis und mit Österreis. Es waren 9 Reissorten. Und er hat gesagt, der Österreich hat gewonnen bei einer Blindverkostung. Mhm. Ja, so kann ich es jetzt beantworten. Mhm. Also ich weiß es nicht, ob es notwendig ist, jetzt richtige Sushi-Reissorten beim Sushi, die besser sind. Ich weiß es nicht. Aber in dem Fall war auch eine Mittelkornreissorte gut genug offensichtlich.
Also könnte man es auch mal mit einer anderen Rundkornreissorte oder mit einer Mittelkorn probieren.
Ja, absolut. Absolut.
Hat man also sicher nichts verloren.
Mit Österreich funktioniert das ganz vorzüglich.
Sehr gut. Auf deiner Website österreis.at schreibst du, dass Reis eine Diva ist. Warum ist das so?
Ja, also ist wirklich eine Diva. Um das ein bisschen besser zu verstehen, muss man darauf eingehen, was Reis für Ansprüche hat, die er benötigt, um zu wachsen. Ich habe vorher schon gesagt, er ist eine wasserliebende Pflanze, also Wasser ist ein Thema. Aber Temperatur ist eigentlich das Hauptthema. Reis braucht Temperaturen über 15 Grad, dass er wachsen kann. Alles darunter ist wie Frost für ihn. Und das ist auch die Herausforderung in so nördlichen Anbaugebieten wie in Österreich. Dieser Temperaturkegel, also wo es über 15 Grad hat, vom Anbau bis zur Ernte, dass der groß genug ist. Wir beginnen bei uns in Österreich beim Reisanbau zwischen Mitte April und Mitte Mai. Und wenn man da den Reis anbaut, und der wird mit einer ganz normalen Sämaschine angebaut, und das Korn wird in die Erde gelegt, dann passiert einmal lang nichts. Und wenn der Reis dann nach einem Monat einmal langsam aus der Erde rauskommt, dann ist er ganz zart und ganz empfindlich und auf jede Verschüttung, also wirklich mild gestreichelt. Also man muss ganz vorsichtig mit ihm umgehen. Und wenn er aber dann einmal größer ist, also im August oder im Juli oder auch vor der Ernte dann im September, dann ist Reis extrem robust. Also Reisstroh ist ein sehr robustes Stroh und fast nicht umzubringen. Ja? Also er wird sozusagen von einem zarten Pflänzchen, das man sehr umpflegen muss, wird eine robuste Diva. Und eine Diva ist ja beides. Ja? Die ist ja sowohl zart als auch sehr willensstark. Zumindest verbinde ich das damit. Und deswegen sage ich, dass Reis eine Diva ist.
Die Temperatur spielt eben eine große Rolle, wie du gesagt hast. Spielt da der Klimawandel eine Rolle?
Absolut. Also das ist sicher der Hauptgrund, warum es nicht schon seit 200 Jahren bei uns Reisanbau gibt. Seitdem ich Landwirtschaft mich intensiver damit beschäftige, letzten 10, 15 Jahre, hat sich die Art, wie wir hier in Ostösterreich produzieren, geändert. Die Temperaturen sind höher, die Durchschnittstemperaturen sind höher, die Trockenheit ist stärker, wir bewässern viel mehr. Ich kann mich erinnern, als Kind waren wir oft in der Toskana auf Urlaub und da waren große Bewässerungsmaschinen und die sind immer gelaufen im Sommer. Und das kannte ich daheim in der Landwirtschaft nicht. Mittlerweile ist das bei uns genauso, wie es in der Toskana ist. Das heißt, das Klima verändert sich bei uns, wir müssen uns anpassen und das ermöglicht eben auch Kulturen wie den Reis, weil der Reis mag es gern wärmer. Und deswegen fühlt er sich mittlerweile bei uns auch heimisch.
Wenn ich jetzt mir als Konsumentin oder als Konsument denke, ich möchte irgendwie beurteilen, ob den Reis, den ich im Supermarkt gekauft habe, auch eine gute Qualität hat. Gibt es da irgendwelche Methoden außer Geschmack, um Reis zu beurteilen?
Mir sind keine bekannt. Also es gibt ganz klassische Beurteilungsmethoden wie Korngröße und Bruch. Aber das hat jetzt keine Aussage über den Geschmack. Mhm. Was schon etwas ist, das wir auch jetzt gelernt haben, seitdem wir uns mit Reis beschäftigen, ist die Frische der Verarbeitung ist ein großes Thema. Also das ist wie bei allem, wenn was frisch ist, ist es besser. Und Reis wird ja, dass er so weiß wird, ja, da können wir auch über die Verarbeitung dann sprechen, muss er poliert werden. Und dieses Polieren, wenn der Reis aus der Poliermaschine kommt, kann mich noch erinnern, wie wir das erste Mal gemacht haben, der riecht, der hat ein Aroma. Und normalerweise verbindet man ja Reis mit einem geruchs- und geschmacksneutralen Lebensmittel. Und wenn der Reis frisch poliert ist, hat er einen ganz anderen Geschmack und ein ganz anderes Aroma. Also Frische ist schon ein Thema, das man auch dann am Teller schmeckt.
Du hast es ja jetzt eh schon kurz angesprochen, der Reis wird poliert. Magst du uns vielleicht mal erläutern, was wirklich nach der Ernte passiert mit dem Reis?
Der Reis wird mit einem normalen Mähdrescher gedroschen und muss dann getrocknet werden, das Korn, weil Reis jetzt kein Getreide ist, wie zum Beispiel Weizen oder Gerste, die bei uns schon so optimiert sind, dass sie am Feld abreifen. Das heißt, es wird zwar das Korn wird schon reif, aber das Stroh ist noch nass und man muss das Korn nachtrocknen, dass es lagerfähig wird. Dann spricht man von Rohreis. Rohreis, ich habe es vorhin gesagt, Reis ist ein Spelzgetreide. Das Rohreiskorn hat eine Spelz rundherum. Das ist eine strohige Hülle, die man nicht essen kann und nicht essen sollte. Schmeckt nicht gut. Ist ein bisschen eine trockene Geschichte. Das heißt, im ersten Verarbeitungsschritt wird das Korn entspelzt, Spelz wird entfernt und es bleibt innen das Naturreiskorn übrig. Das ist ein bisschen bräunlich, hat eine bräunliche Schicht noch rundherum. Und zwar ist das Silberhäutchen und auch der Keimling. Im Silberhäutchen sind alle Vitamine und Nährstoffe drin, die das nächste Jahr dann den Keimling ernähren würden, wenn die Pflanze wieder wachsen würde. Deswegen ist auch Naturreis die gesunde Variante vom Reis. Da ist alles Gesunde drinnen. Eine Herausforderung beim Naturreis ist, dass in diesem Silberhäutchen auch ein Ölgehalt von 20% drinnen ist. Und das ist der Hauptgrund, warum man dieses Silberhäutchen noch runterpoliert, weil nämlich Naturreis irgendwann ranzig wird, der hält nicht, der ist nicht so haltbar. Das heißt, im zweiten Verarbeitungsschritt wird der Reis poliert, dieses Silberhäutchen, diese braune Schicht wird runterpoliert, auch der Keimling, und es bleibt innen nur mehr die Kohlenhydrate über, und das ist das Weiße vom Reis. Ich sage immer, weißer Reis ist nicht gesund, der macht nur satt. Ja? Mhm. Aber das will man ja auch. Ja? Und dann ist der Reis fertig. Und dann wird er verpackt und kann gegessen werden.
Ich war ja bei dir beim Tag der offenen Reismühle und da war es für mich zum Beispiel die Erkenntnis eben, dass diese Frische so wichtig ist, weil man denkt sich ja oft, ja, das ist getrocknet, das hält ewig. Ja. Aber als ich dann eben deinen Reis probiert habe, da habe ich wirklich den Unterschied gemerkt und ich kann es jedem empfehlen, Reis aus Österreich zu kaufen, der wirklich frisch ist. Du verkaufst ja Reis direkt ab Hof, wenn ich aber jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit habe, immer Österreichs zu kaufen und ich stehe im Supermarkt, wie weiß ich überhaupt, woher der Reis kommt? Abgesehen, es steht ja am Etikett oben, aber woher kommt eigentlich der ganze Reis, der bei uns in den Regalen steht?
Also das ist sehr länderspezifisch in der Europäischen Union. In Österreich kommt ganz, ganz viel Reis aus Italien, was man im ersten Moment gar nicht glauben würde, weil man ja Reis immer mit Asien verbindet. Aber Italien ist ein großes Reisanbaugebiet, also in der Po-Ebene zwischen Turin und Mailand, Bologna, wird also sehr viel Reis angebaut. Und das meiste bei uns im Supermarkt ist italienischer Reis. Ich würde schätzen 60-70% wahrscheinlich. Die machen sowohl Basmati-Reis als auch Risotto-Reis, eigentlich fast alles. Und dann gibt es spezielle Sorten und spezielle Marken auch, wie Everest-Reis und so, die dann wirklich auch aus Asien kommen. Beziehungsweise die ganz billigen Reissorten kommen auch meistens aus Asien, also wo es Kilo ein Euro kostet, ja, weil dort einfach viel günstiger auch produziert werden kann, als auch in Italien. Einfach aufs Etikett schauen, wo der Reis herkommt, das ist oft augenöffnend. Ja. Also es ist ja schon der Kauf eines italienischen Reises sicher vorteilhafter wie der eines asiatischen.
Jetzt hast du es vorher schon kurz angesprochen. Ein Vorteil von österreichischem Reis ist ja, dass er weniger oder kaum Arsen enthält, im Gegensatz zu zum Beispiel asiatischem Reis. Gibt es jetzt noch andere Vorteile, Reis aus Österreich zu kaufen?
Natürlich. Das ist eben das Arsen ist ein großes Thema. Das zweite ist ein ökologischer Grund, der jetzt gar nicht so sehr mit dem Transportweg zu tun hat, sondern Nassreis, also das geflutete Reisfeld, so wie oft in Asien produziert wird, aber auch in Italien, ist ein ganz großer Emittent von Methangas. Und das wiederum ist ja nicht so leiwand für die Ozonschicht durch diese Fäulnisprozesse, die da im Boden entstehen. Das gibt es im Trockenreisanbau auch nicht. Das heißt, Trockenreisanbau an sich ist ökologisch sinnvoller, zumindest klimaschonender. Das ist sicher ein Vorteil. Wir werden jetzt mit unseren paar Hektar, die wir da haben, nicht das Klima retten, aber doch ist es ein Beitrag dazu. Und für mich der wichtigste Beitrag, wenn man österreichischen Reis kauft, ist, dass man österreichische Landwirte unterstützt. Wir sind mittlerweile 10 Landwirte, die gemeinsam Österreichs produzieren. Und das ist unser großes Ziel von Österreich, diesen Reisanbau in Österreich salonfähig zu machen. Und das heißt, dass wirklich jeder Landwirt, der die Betriebsvoraussetzungen hat, das auch anbauen kann und das wirklich eine Alternative für unsere Betriebe ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwann nur mehr österreichischen Reis essen, aber dass wir Landwirten eine Alternative geben können, mit der sie ein Auskommen finden.
Also das ist wirklich schön zu hören, wenn es einfach Menschen gibt, die geniale Ideen haben. Und meiner Meinung nach ist der Österreich eine geniale Idee. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Interviews. Jetzt habe ich noch kurz eine Frage. Gibst du uns vielleicht noch einen Tipp, wie man Österreich am besten kocht?
Also ich selbst mache, aber wahrscheinlich, weil ich das gut kann, und ich mache gerne Risotto damit. Wir haben erst zu Weihnachten ein Kürbisrisotto gemacht. Dafür eignet sich der Reis. Es ist sicher nicht der perfekte Risotto-Reis, aber ich finde, er schmeckt ganz hervorragend damit. Das heißt, wirklich schön anrösten, den Reis anrösten, Risotto aufgießen mit Wein und mit einem Sud, bis er schön cremig ist, Butter dazu, den Kürbis oder je nachdem, was man halt möchte. Ganz ein einfaches Gericht, das kann sogar ich und ich bin wirklich kein guter Koch und schmeckt einfach vorzüglich. Also das ist mein Lieblingsgericht.
Ja, danke Gregor, dass du uns erstens mal diese Einblicke in deinen Betrieb, deine Idee gegeben hast und vor allem, dass du uns auch aufgeklärt hast über Reis in Österreich und Reis generell. Danke dir.
Danke, vielen Dank. Es hat mich eine große Freude für mich.
Das war eine weitere Folge von Food Fact Stories. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge mir einfach auf Instagram oder Facebook. Natürlich würde es mich freuen, wenn du den Podcast an Freunde, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Was konnten wir heute vom Reisbauern Gregor Neumeier lernen? Das Wichtigste natürlich, es ist möglich, Reis in Österreich anzubauen, aber das ist mit mehr Aufwand verbunden, wie zum Beispiel der Nassanbau, den wir von den asiatischen Ländern kennen. Denn beim Nassanbau, da unterdrückt das Wasser das Wachstum von Unkraut und außerdem ist Reis eine wasserliebende Pflanze, deswegen bekommt man einen höheren Ertrag. Beim Trockenreisanbau, wie es in Österreich zum Beispiel gemacht wird, da hat man daher einen niedrigeren Ertrag und höhere Produktionskosten. Aber der große Vorteil, es ist weniger Arsen im Reis enthalten und zudem ist es eine klimaschonendere Anbaumethode, weil weniger Methan emittiert wird beim Trockenreisanbau. Außerdem haben wir erfahren, dass Reis erst richtig wachsen kann ab einer Temperatur von 15 Grad. Und deswegen spielt auch der Klimawandel dem Reisanbau in die Hände. Die Frische von Reis hat einen Einfluss auf den Geschmack, sagt uns Gregor. Denn wenn man den Reis frisch poliert und ihn direkt danach isst, dann schmeckt er aromatischer und intensiver. Und je länger der Reis gelagert wird, desto weniger intensiv schmeckt er. Den Reis, den wir im Supermarkt kaufen, der kommt hauptsächlich zu 60-70% aus Italien. Und zum Schluss habe ich Gregor noch gefragt, ob es denn überhaupt Vorteile gibt, wenn man Reis aus Österreich kauft. Das hat er uns mit einem eindeutigen Ja beantwortet. Denn abgesehen davon, dass in österreichischem Reis kein oder weniger Arsen enthalten ist und die Anbaumethode klimafreundlicher ist, so können wir ja natürlich mit unserem Einkauf die österreichischen Bauern und Bäuerinnen unterstützen. Zudem habe ich dann noch recherchiert, was es jetzt mit dem Sushi-Reis auf sich hat. Und zwar ist es so, dass der Reis in Rundkorn-, Langkorn- und Mittelkornreis eingeteilt wird. Und beim Rundkornreis alleine gibt es schon ganz viele verschiedene Sorten. Und unter anderem ist der Sushi-Reis eine Sorte, die sich eben dadurch auszeichnet, dass er nach dem Kochen besonders klebrig ist. Also genau das, was wir eben für das Sushi brauchen. Warum ist jetzt dieser Reis teurer? Das liegt daran, dass es natürlich eine erhöhte Nachfrage nach diesem Reis in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Denn Sushi ist ja jetzt schon international sehr beliebt. Ich hoffe, dass ihr bei eurem nächsten Reiseinkauf vielleicht zurückdenkt an diese Podcast-Folge und euch nochmal durch den Kopf gehen lasst, was es für Reissorten gibt, woher kommt der Reis. Und vielleicht habt ihr mal die Gelegenheit, wirklich Reis aus Österreich zu kosten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.